Ja, Herr Jesus, danke, dass du der Sabrina geholfen hast bei allen Vorbereitungen für den Gottesdienst. Und danke, dass du ihr dein Segen gibst für jedes Wort, das sie ausspricht. Wir danken dir dafür. Amen.
Ja, tipptopp. Guten Morgen. Schön, wir dürfen das Gottesdienst zusammen feiern. Wir haben eine neue Predigtserie angefangen in 2 Wochen. Ist Ostern? Gut, sind wir wach. Das war ein Test. Wir haben eine Predigtserie. Eigentlich, wir schauen miteinander gewisse Geschichten, gewisse Erfahrungen, die Jesus gemacht hat in den letzten paar Monaten oder paar Wochen von seinem Leben. Wo eigentlich zu der Karfreitag und Auferstehung von Jesus geführt hat. Und jeder von uns hat, je nachdem, was für Sonntag ist, aber wir haben das Thema ausgewählt und denken, oh, das wäre gut zu der Reise von Jesus für seine letzten Wochen oder letzten Monate passen. Und ich habe ein spezielles Thema ausgewählt, weil ich liebe mich selber herausfordern. Und das Thema ist im Johannes Kapitel 8. Ihr kennt fast alle die Geschichte, was da passiert ist, wenn wir es uns anschauen. Und vielleicht fragt euch auch, wieso das Thema, wie überhaupt führt ihr Thema zu Tod und Auferstehung von Jesus, müsst ihr halt bis zum Schluss hören. Ich sage es nicht. Jetzt gerade. Genau, also Kapitel 8 von dem Johannes-Evangelium. Bevor wir in dem hineingehen, wir müssen unbedingt miteinander Kapitel 7 kurz anschauen. Also wir dürfen nicht das ganze Kapitel 7 lesen. Ich tue es euch erklären, was ist in Kapitel 7 passiert. Und dann, wir fangen mit dem Kapitel 8 und wir lesen die Kapitel miteinander durch. Aber erst in Kapitel 7, Jesus ist berühmt, er ist bekannt als ein Prophet oder als ein Rabbi von Galiläa. Galiläa ist der nordische Teil von Israel. Jesus kommt von Galiläa, er kommt von Nazareth, das ist in den Norden, obwohl er in Bethlehem geboren ist. Und sein Hauptdienst, also ein grosser Teil von seinem Leben, sein Dienst, Jesus ist im Norden. Er kommt auch nach dem Süden, er kommt nach Jerusalem, Samaria. Er hat auch Dienst, aber er geht wieder nach Norden und hat dort seinen Dienst. Und so ist er berühmt bekannt als der Rabbi vom Galiläa. Der Johannes, gut, weil wir haben auch einen chli kurzen Gottesdienst heute, ich glaube, ich springe noch ein paar Sachen. Genau, nicht jeder, der Evangelium schreibt, geht chronologisch durch die Sachen, die passiert sind. Ihr könnt nicht einfach Evangelium lesen und sagen, oh, das ist wirklich nach dem passiert. Bei gewissen Evangelien, die wir schauen, sind geografisch geschrieben. Das heisst, sie tun erst den oberen Teil, den nordischen Dienst von Jesus schreiben, nachher den südlichen Dienst von Jesus. Das beste Evangelium, das wirklich chronologisch schreibt, ist der Lukas-Evangelium. Er ist sehr chronologisch treu. Also, wenn wir schauen würden, was ist, wenn passiert, dann schauen wir auf das Lukas-Evangelium. Wenn wir möchten, ein bisschen spezifische Sachen im Leben von Jesus anschauen, die zu seiner Göttlichkeit führt, dann schauen wir das Johannes-Evangelium. Also jedes Evangelium zeigt uns eine neue Perspektive, einen neuen Aspekt von Jesus, wer er ist, was hat er gemacht. Und dann kann man nicht wirklich sagen, oh, aber das ist der Ende oder Anfang von seinem Dienst gewesen. Johannes, er ist einer, der eher ein bisschen geografisch schreibt und fast gar nicht chronologisch, also mit Zeit. Und er bringt auch Sachen ein bisschen durcheinander. Aber absichtlich. Also er macht das extra, er hat ein Ziel im Kopf. Das ist eine andere theologische Lektion. Was ist jedes Evangelium? Wenn ihr mehr wissen möchtet, ich sehe, der David Schaber ist da, der Harald ist da, sie können euch einen theologischen Kurs geben. Aber jetzt, im Kapitel 7, ist ein Fest in Jerusalem. Das Fest heisst Labhuttenfest oder Sukkot auf Hebräisch, the Feast of Tabernacle auf Englisch. Das ist ein Fest, das 7 Tage lang geht, wo all die Juden voraus zelten und die tun jeden Tag grillieren, jeden Tag miteinander feiern. Es gibt ein Tora-Teil, wo sie miteinander lesen und dann einfach zusammen essen und feiern. 7 Tage lang. Und nochmal etwas anderes. Es ist nicht der einzige Fest, das 7 Tage lang geht. Das Pessachfest geht 7 Tage lang. Der Pfingsten geht etwa 5 Tage lang. Eigentlich, ich liebe unseren Gott, wenn es das Gleiche geht, der sich überlegt und nicht, einfach ein Festtag legen und sagt, ja, an diesem Tag feiert ihr das. Sondern er sagt, 7 Tage lang solltet ihr nichts anders machen, als einfach feiern. Euch daran erinnern, was ich von euch gemacht habe. Mein Wort lesen und geniessen. Stell dir vor, als Christen hätten wir jetzt haben wir Oster und dann haben wir Auffahrt und dann kommt der Pfingsten und wir hätten immer 7 Tage lang frei. Leben wäre schön. Wieso haben wir das verloren? Wieso machen wir das nicht bei uns? Wir haben so viele Sachen, aber die nicht. Eben, sie feiern das auch mit Familie, mit Essen, mit Tanzen, auch mit Wort Gottes. Einfach auch mit Gott mal unterwegs sein und sich daran erinnern. Und wie schön ist unser Gott, der denkt, hey, du bist nicht einfach zack, zack, schnell mit Stress etwas feiern, komm mit Zeit. So 7 Tage lang, sie feiern. Jesus geht im Tempel, er feiert das auch und er lehrt im Tempel. Er steht und jeden Tag er bringt eine Lehre. Ein von seinen mega berühmten, bekannten Versen, die wir alle kennen, ist das Vers, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, von dem werden Ströme der lebendige Wasser ausgießen. Und dann geht er und sagt, ich bin der lebendige Wasser, die Quelle der lebendigen Wasser. So wie Jesus dasteht und predigt und lehrt und erklärt, kommen so viele Juden und auch Pilger, die extra von diesem Fest sind nach Jerusalem gekommen, kommen zu ihm und die Bibel sagt, sie haben an ihn geglaubt. Und sie haben gesagt, er ist tatsächlich der Messias. Aber dann ist etwas anderes passiert. Der religiöse Lehrer, die Leiter, der Rabbi, Pharisäer, kommen zu Jesus und sie haben nicht gern, was er da sagt. Er fordert den Pharisäer und religiösen Lehrer ein bisschen extra aus. Er fragt, ob sie wirklich tatsächlich die mosaischen Regeln, Gesetze folgen, umsetzen. Und er sagt, nein, das machen sie nicht. Und das macht sie ein bisschen hässig. Sie schicken Wächter, um Jesus zu verhaften. Die Wächter kommen zurück und sagen, noch nie hat ein Mensch so gesprochen wie dieser Mann. Wir haben noch nie ein Mensch gehört. Also, er kann wirklich der Messias sein. Nein, wir machen nichts mit ihm. Dann sind noch hässiger und versuchen selber Jesus steinigen, selber Jesus töten. Und die Bibel sagt, sie haben nicht ihn anlangen, sie haben nicht ihn fassen, weil seine Zeit ist noch nicht gekommen. Und Jesus ist frei. Und er geht weg von ihnen, er geht auf die Berge und da fängt unser Kapitel 8. Und wir lesen, Jesus verließ die Stadt und ging zum Ölberg. Aber schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Viele Menschen drängten sich um ihn. Er setzte sich und lehrte sie. Ja. Wir bleiben kurz da. So, Jesus geht am 8. Tag wieder zurück. All die Leute sind immer noch da. Wieso, fragst du, wieso sind wir nicht mehr heimgegangen, weil 7 Tage Fest ist schon vorbei? Nein, ich liebe unseren Gott immer noch mehr, weil am 8. Tag von einem jüdischen Fest ist immer ein Sabbat-Tag, ist der Tag der Ruhe. Egal, wer der Tag fällt, ob das wirklich am Sabbat ist oder nicht, der 8. Tag ist der Tag der Ruhe und auf Hebräisch heisst Shemini Atzeret. Das ist nicht gleich wie der Sabbat, aber es ist einfach ein Tag der Ruhe und hat ähnliche Regeln wie der Sabbat. Also das ist so. Kannst du dir vorstellen, Gott lädt dich ein für ein Fest, bei sich daheim, Du bist bei ihm für 7 Tage lang, hast voll Party gemacht, hast voll gefeiert, hast einfach genossen. Und am 8. Tag sagst du, okay, ich will jetzt heimgehen. Und Gott sagt, nein, bleib noch einen Tag länger. Wir können aufräumen, wir können chillen, wir können einfach heute relaxen. Wir haben 7 Tage lang gefeiert. Und heute darf man einfach ein bisschen runterfahren und einfach geniessen. Das ist der 8. Tag. Ich bin mega, mega froh, dass ich gläubig bin und Christ bin, aber so etwas würde ich auch mega gerne feiern. Also am 8. Tag von jedem Feier, das ist nicht nur von dem Sukkot, sondern von jedem Feier ist ein Shemini Atzeret, ein Ruhetag, wo 3. Mose 23 und 4. Mose 29 das sagt, wo sollte das haben. So, Jesus am 8. Tag, der Tag der Ruhe, und ich sage euch, wieso das wichtig ist, kommt wieder im Tempel und lehrt weiterhin. Man denkt, hey Jesus, gerade gestern haben sie versucht, dich umbringen. Gerade gestern haben sie versucht, dich steinigen und verhaften und von weg machen. Und du kommst wieder und fängst an mit lehren. Und zwar public, öffentlich. Und dann, was machen die religiösen Lehrer? Da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte, wo sie von allen gesehen werden könnte. Und sagten zu Jesus, Lehrer, diese Frau wurde auf frische Tat beim Ehebruch ertrappt. Im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du dazu? Ich muss kurz, Brigitte, kannst du noch mir 25 Minuten Zeit geben oder 20 Minuten und mir sagen, wenn ich so weit bin? Nein, jetzt noch 20 Minuten, danke. Wir bleiben kurz da. So, die Pharisäer. Ich lese noch Vers 6. Sie fragten diese, um Jesus auf die Probe zu stellen und ihn den Anklagen zu können. Alright. So, die Pharisäer, die Schriftlehrer, der religiöse Lehrerleiter, der Rabbi, nehmen eine Frau, die Ehebruch gemacht hat. Sie bringen es von Jesus und sagen, okay, was machen wir machen? Jetzt darf ich kurz die nächste Folie haben und dann wir kommen wieder zu dieser Folie zurück. Das ist so im eine Folie vorher. Ja, genau. Wenn ein Mann mit einer Frau eines anderen die Ehe bricht, sollen beide getötet werden. Kommen wir wieder zurück in unsere, wenn das geht, irgendwie, ja genau da. Merci vielmals, Uwe. So, das ist so, im Alten Testament, in dem mosaischen Gesetz steht geschrieben, wenn ein Mann und eine Frau einen Ehebruch begönnen, sie sollten von den Leuten kommen, es muss ein Zeugen geben und dann müssen beide bestraft werden, also eigentlich gesteinigt werden. Das Gesetz hat geredet, das ist sehr, sehr klar. Ein Gesetz, entweder irgendwie hindurchgehen, geht es nicht. Die religiösen Leiter sind da, die Leute sind da, es ist das erste Mal, wo so etwas passiert. Das ist sehr klar, die Frau muss sterben. Gerechtigkeit passiert, wenn sie stirbt. Das ist keine Diskussion. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Frau in dem Moment hat sie sich gefühlt. Sie steht da allein, obwohl in dem Gesetz von Mose ist sehr klar, beide müssen da stehen. Mann und Frau. Eine echte Gerechtigkeit wird dann passieren, wenn beide Täter da sind. Aber wir sehen es, die beiden Täter sind nicht da. Es ist nur die Frau da. Und das Wort Gottes sagt uns, dass sie haben extra das gesagt oder extra das gemacht, weil sie wollten Jesus in Probe stellen. Sie haben eigentlich versucht, Jesus selber zu trappen. Wieso? Was hätte da passieren können? Egal, was Jesus sagt, egal, wie er reagiert, wenn Jesus würde sagen, nein, tun sie nicht steinigen. Denn öffentlich geht Jesus gegen das Gesetz von Mose. Er bricht das Gesetz und Jesus wird angeklagt. Wenn Jesus würde sagen, doch, fair, das ist das Gesetz von Mose, ich als Rabbi sage, ja, das kann er nicht anders. tun sie steinigen. Ein Tag vorher, zwei Tage vorher, hat Jesus über Leben und Rettung geredet. Er sagt, ich bin der Messia, ich bin der, der Leben schenkt. Und dann jetzt macht er genau gleich wie alle anderen Pharisäer. Bringt einfach eine Frau um. Was ist denn der Unterschied, wenn er genau das gleiche Mensch ist? Was würde dann passieren? Er würde all seine Gunst in den Augen der Leute verlieren. Und er wird all seine quasi Nachfolger verlieren. Also egal, was Jesus da würde machen, ob die Frau so zu leben oder sterben, Jesus kann verlieren. Und sie wissen das. Und sie wissen auch, dass die ganze Sache, die sie gemacht haben, ist auf Englisch gesagt orchestrated. Es ist organisiert, es ist geplant gewesen. Sie haben versucht, 7 Tage lang Jesus zu verwischen, Jesus umbringen, Jesus anklagen, haben sie nicht geschafft. Und ich kann nicht mir vorstellen, sie laufen einfach um, sehen eine Frau und einen Mann, die miteinander etwas machen, und dann nehmen die Frau und sagen, ja, jetzt haben wir ihn. Nein, ich kann mir gut vorstellen, sie haben das alles geplant. Sie haben es organisiert. Sie haben gewusst. Mit dem nach sein Lehr, was er jetzt in diesen 7 Tagen also, ich ermutige euch, lese den Kapitel 7, macht euch nicht mehr Sinn. Jetzt haben wir ihn verwünscht. Mit diesem Fall kann man ihn anklagen. Die Frau steht da, in der Mitte von Menschenmenge, beschämt, verurteilt. Ich kann mir gut auch überlegen, sie fragt sich, tut es weh, der erste Stein? Werde ich mal einen nächsten Morgen sehen? Einen Sonnenaufgang sehen? So wahrscheinlich nicht. Vielleicht fragt sie, das ist nicht fair. Das ist nicht gerecht. Oder vielleicht ist auch gerecht, ist fair. Aber wo ist der Mann denn? Die Ankläger sind da, aber das ist nicht die Gerechtigkeit. Und sie weiss so wahrscheinlich Bescheid. Das ist in der letzten Stunde. Und sie wird gleich sterben. Jesus antwortet nicht. Er sagt nicht. Er bückt sich und fängt an zu schreiben. Aber Jesus bückt sich nur und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Von all den Theologen da, wo die jüdische Religion und das Sabbatgesetz gut wissen, als wir wissen, dass am Sabbat darfst du nicht schaffen. Und schreiben gilt als schaffen. Jesus bricht trotzdem die Sabbatregel nicht, weil schreiben mit der Tinte auf, gut, damals haben sie noch Papier gehabt, auf Papyrus oder Pergament, genau, auf das schreiben, weil es permanent ist, kannst du nicht mehr löschen, gilt als Arbeit. Aber wenn du mit deinen Fingern oder mit einem Stock auf den Boden schreibst, im Sand schreibst, das will dann kann schnell verschwinden, gilt nicht, temporär ist, gilt nicht mehr als Schaffen. Von daher, von all unseren Theologen, nein, Jesus hat kein Gesetz gebrochen, es ist alles gut, er macht es richtig, das darf er mit dem Finger auf Stab schreiben, gilt nicht als Brechen vom Sabbat regeln. Und dann, ich bleibe da. Wir wissen nicht, wir können nicht wissen, was Jesus da geschrieben hat. Es sind nur Vermutungen. Und ich weiß, ich habe es wirklich auch genossen, in dem theologischen Studium mal miteinander diskutieren, was hat Jesus da geschrieben. Und eine Lehrer hat das gesagt, ein anderer Lehrer hat diese Meinung gehabt. Wir können wirklich nicht wissen. Ich kann meine persönlichen Favoritsachen, die ich denke oder ich meine, hat sein. Aber wir wissen nicht. Also im Himmel darf man den Jesus wirklich fragen, was hast du da tatsächlich geschrieben? Gewisse sagen, er hat die Sünde von den Menschen geschrieben. Gewisse sagen, eben, es könnte sein, dass er diese Vers mal geschrieben hat. Und das ist der 5. Mose. Er hat es ein paar Mal geschrieben. 5. Mose 17, 5 bis 7. Dann solltet ihr den Mann oder die Frau, wieso ist das oder? Mann oder die Frau, weil das Gesetz ist nicht für den Ehebruch nur. Das ist für jede Sünde, die sie haben begonnen. Aber wieso ich ganz der Vers, weil es genau zeigt, was passiert mit der Zeugen, die anklagt. Das Gesetz für den Ehebruch ist für beides, Mann und Frau. Du kannst nicht nur eine Person nehmen. Einfach FYI. Also, sollte der Mann oder Frau, der jetzt beim Ehebruch beide, die die Verbrechen begangen haben, vor das Stadttür führen und sie steinigen. Und jetzt, niemand darf zum Tod verurteilt werden, wenn nur ein Zeuge gegen ihn aussagt. Es müssen mindestens 2 oder 3 Zeugen sein. Die Zeugen müssen als Erste die Steine werfen, danach erst das ganze Volk. Also die Zeugen haben eine grosse Verantwortung auf sich getragen. Falls ihre Aussage falsch gewesen wäre, dann haben sie die Schuld von dieser Person oder das Blut von dieser Person auf ihre Hände gehabt. Und sie müssen zur Gerechtigkeit stehen. Also der Zeuge, er muss den ersten Stein nehmen. Er oder sie muss den ersten Stein werfen. Und falls sie falsch angeklagt haben, das Blut von dieser Person ist auf ihre Hände. Und sie müssen zur Gerechtigkeit stehen. Und Jesus sagt, tun sie steinigen. Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Das sagt nicht, dass die nicht können sie steinigen. Das sagt auch nicht, dass Jesus gegen das Gesetz geht. Im Gegenteil, Jesus geht noch tiefer in das Gesetz. Er sieht ihre Herzen, er sieht ihre Gedanken, er weiß, was sie gerade machen. Er sagt, wenn einer von euch in diesem Fall mitgewirkt hat, mitgemacht hat, mitgeplant hat, mitorganisiert hat, absichtlich das so zusammengestellt hat, denn eure Hände ist nicht sauber. Dann sind ihr nicht gute Züge. Und wenn ihr den Stein werft, sind ihr auch mitschuldig. Und wir wissen, die bringen die Frau zum Jesus Probstellen. Hochwahrscheinlich die Täter oder der Mann, das ist meine Vermutung, nochmal, einfach was ich denke, er steht in der Menschenmenge. Er ist einfach nicht angeklagt. Aber vielleicht steht er da und schaut, was da passiert. Oder vielleicht haben sie ihn zahlt und einfach der Frau genommen. Oder einen Deal mit ihm gemacht. Wir wissen nicht, aber wir wissen, sie haben nicht sauber geschafft. Wir wissen, die ganze Art, die sie gemacht haben, es ist nicht nach dem Gesetz von Moses gut. Und ihre Hand ist nicht sauber. Sie sind auch Mitsündiger. Ich tue ganz, ganz kurz ein da mache ich eine Klammer auf, danke. Es ist eine grosse Klammer, aber ich kann sehr kurz reinnehmen. Die Wahrheit ist, dass wir sind alle Sünder. Niemand von uns kann sagen, ich bin alle Sünder. Heutiger Tag in unserem Vokabular Sünde ist nicht mehr so häufig gebraucht. Wir sagen das Wort Sünde nicht und es ist auch nicht, vor allem in der säkularen Welt, das Wort Sünde kennen wir nicht mehr so gut wie vorher. Aber das heisst nicht, dass Sünde nicht real ist, nicht echt ist, nicht wahr ist und nicht auch unser Leben kann beeinflussen. Sünde ist real, Sünde ist ernst und Gott behandelt Sünde immer. Gott konfrontiert Sünde immer. Und wenn wir versuchen, eine Beziehung mit dem lebendigen Gott zu führen, in eine reine Beziehung mit dem Gott leben, so wie er das von uns vorgestellt hat, gewünscht hat, in dem wiederhergestellten Leben, mit Sünde kann man das nicht. Sünde zerbricht uns, bringt uns in Scham, verbittert unser Herz, führt uns zum Verstecken, erfüllt uns mit Wut. Der Theologe Augustinus, das habe ich gern, wie er das Sünd beschreibt. Er sagt, Sünd ist ein Herz, wo sich in sich selber inne kümmert. Krummt. Ich sage es nochmal. Es ist ein Herz, wo sich in sich selber inne krümmt. Also es dreht alles um sich selber. Statt an Gott oder auch Mitmenschen. Es geht um mich. Und es dreht alles um mich rein. Das hebräische Wort und auch das aramäische Wort, das Wort Sünd, Chtita, heisst ein Ziel verfehlen. So wie ein Pfeil, wenn wir versuchen, das Ziel erwischen, ein Pfeil, das Ziel verfehlt. Und es kommt nur darauf an, ist es jetzt Zentimeter oder Meter weit verfällt. Verfällt ist verfällt. Von daher macht das keinen Sinn. Aber es hilft wirklich nicht, wenn wir uns mit anderen Leuten vergleichen und sagen, ja, so schlimm ist das auch nicht. Aber so gross meine Sünde sind auch nicht. Weißt du, alle anderen sind. Also, der Sinn ist viel. Sünde ist viel grösser als meine. Vielleicht tut meine Gewissen ein bisschen beruhigen, aber in Tatsache macht nicht einen grossen Unterschied. Sünde ist Sünde. Ein Ziel verfallen ist Ziel verfallen. Und wir sehen, dass Sünde bleibt nie klein. Sünde wächst. Sünde nimmt immer zu. Und da, wo Sünde ist, kommt Zerstörung. In der 1. Mose, Kapitel 3, 2 und 3, Adam und Eva haben die Frucht vom Baum gegessen. In Kapitel 4, der Kain bringt seinen Bruder Abel um. In Kapitel 6, Sünde ist so weit und hat sich so weit verbreitet und die Verdorbenheit hat die Welt genommen und die Gewalt ist überall, dass die Sinnflut folgt. Und viele müssen davor auch sterben. Also Sünde bleibt nie klein. Sie wacht und sie zerstört alles, was sie berührt. Und da ist schön zu wissen, Gott lässt auch nicht Sünde einfach gehen. In der ganzen Geschichte, in der Vergangenheit, auch heute, Gott berührt, er handelt Sünde, er konfrontiert Sünde. Nicht, weil er uns in den Scham hineinbringen will oder weil er uns hasst. Oder, es ist einfach, weil er uns liebt. Und er will, dass wir dürfen in der wiederhergestellten Welt, in der wiederhergestellten Leben leben, so wie er von uns vorgestellt hat, mit ihnen Beziehung leben, wo eigentlich wir es verdient. Wo eigentlich Sotma, wo eigentlich so schön ist. Und das ist eigentlich von seiner Liebe, dass Gott Sünde konfrontiert und lässt nicht einfach so gehen. Und wenn wir zurückkommen zu unserer Geschichte, Jesus bückt sich und er sagt, okay, wer von euch gesündigt hat, soll den ersten Stein werfen. Jesus macht Sünde auch nicht klein. Er sagt auch nicht, okay, lass ihn einfach gehen. Nein, er sagt, Gesetz hat geredet. Das Sünde muss konfrontiert werden. Ich kann nicht einfach ohne Konsequenz gehen lassen. Tut sie steinigen. Aber wenn eure Hände auch super sind. Dann bückt er sich wieder und schreibt weiter auf die Erde. Es gibt eine andere Meinung. Da habe ich noch lieber, was Jesus hat können da schreiben. Das ist in Jeremia 17,13. Ich lese es kurz, wo sagt, Herr, du bist die Hoffnung Israels. Alle, die sich von dir abwenden, werden beschämt dastehen. Wer sich von dir abwendet, dessen Namen wird in den Staub geschrieben. Denn er hat den Herrn verlassen, die Quelle des lebendigen Wassers. Genau, danke. Das ist meine Favoritversion, würde ich sagen, ich glaube, das hat Jesus geschrieben, weil, erstens, es passt sehr gut zu dem, was Jesus in Kapitel 7 predigt. Ich bin der lebendige Wasser. Ich bin der Quelle von Wasser. Kommt zu mir und ihr werdet ein ewiges Leben haben. Es passt auch zu dem, dass es Jesus im Staub den Namen schreibt oder den Sünde schreibt oder das Vers, er ist am Schreiben. All die Pharisäer, die Gesetzeslehrer und religiöse Leiter, sie haben das gekannt. Sie kennen das Alte Testament auswendig. Von daher, ich sage nur, das ist genau so. Du nicht jetzt überall sagen, der Brin, unsere Pastorin, hat gesagt, der Jeremia 17 geschrieben. Es ist vermutlich, aber es ist auch einer der bekannten Versen, wo man denkt, wo Jesus hat können da schreiben. Egal, was Jesus da schreibt, spielt eigentlich keine Rolle. Was auch immer er schreibt, das macht etwas mit den Leuten. Es tut sie nicht in Ruhe lassen. Es tut ihre Herzen berühren. Jesus deckt das Gerechtigkeit nicht nur auf, sondern auch ihre Herzen. Was ist da drin? Egal, was er da schreibt, es macht sie extrem unruhig. Und dann passiert es weiter. Als die Anklager das hörten, das, was er schreibt. Vielleicht die Jünger von Jesus sind neben ihm gestanden und haben gelesen, was er da schreibt, oder haben sie selber laut gelesen. Gingen sie eine nach dem anderen davon. Die Älteren zuerst, schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Lass mich euch eine Frage stellen. Was meint ihr? Die Pharisäer, der religiöse Leiter, den Stein fallen lassen, laufen weiter. Was denken sie in diesem Moment? Überlegen sie sich, was passiert mit der Frau? Was machen wir mit ihr machen? Wie gehen wir weiter mit ihr? Oder überlegen sie sich, was machen wir mit Jesus? Was jetzt? Wie gehen wir mit ihm jetzt weiter? Was meint ihr? Die Frau ist im Zentrum gestanden, angeklagt, verurteilt, beschämt, blöd dargestellt von all den Leuten vom Tempel. Sie ist in der Mitte vom Zentrum, alle Augen sind auf sie, all die Finger ziehen sich auf sie und jetzt plötzlich steht Jesus da. Man kann sich so vorstellen, Jesus, nicht, dass er das so gemacht hat, aber es ist einfach nur eine Vorstellung, er steht vor der Frau und sagt, jetzt ich bin dran. Lass ihn in Ruhe. Wenn ihr etwas wollt, kommt zu mir. Ihr wollt mich haben. Ich bin euer Ziel, nicht sie. Ich bin die Person, die ihr solltet Fragen stellen. Jesus stellt sich vor der Frau als Schutz. Und das Bibelvers, wo der Paulus sagt, in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir durch ihn von Gott gerecht gesprochen werden. Pass super da. Die Frau, die eigentlich die Sünde begonnen hat, sie ist eine Sündigin, sie ist jetzt nur mehr im Zentrum und Jesus, der sündlos ist, der nie eine Sünde begonnen hat, trägt die ganze Schuld auf sich. Jetzt sind alle Augen nur auf ihn. Was machen wir jetzt mit ihm? Das ist der schönste quasi Austausch, den wir sehen. Der erste Story war mit der Frau und jetzt ist Fokus auf Jesus. Er trägt ihre Schuld. Er trägt ihre Sünde. Verurteilt mich nicht sie. Aber die Story ist nicht da. Zu Ende, da richtet sich erneut auf und fragt sie, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich noch denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortet sie. Was ist jetzt mit dir los, Frau? Sie ist noch nicht fertig. Ihre Geschichte, die keine Sünde begonnen hat, das ist Jesus. Jesus hat können auch einen Stein nehmen und werfen, vielleicht nicht tot, aber einen Stein über ihren Rücken und sie verurteilen. Hat können. Er ist der, der uns Sünder ist, der keine Sünde begonnen hat. Er hat das volle Recht, sie steinigen. Du musst Stein auf sie werfen. Aber Jesus macht das nicht und sagt, ich verurteile dich auch nicht. Ich muss etwas sagen, diese Geschichte hat lang nicht in den Kanon der Bibel geschafft. Das, was wir hier lesen, ist eine der meist diskutierten Geschichten in den ersten 300 Jahren. Und der Grund ist, wie viele haben gefunden, also vor allem viele Männer damals haben gefunden, wenn wir die Geschichte in der Bibel nehmen, dann unsere Frauen können Ehebruch anfangen. Danke. Und was machen wir denn mit unseren Frauen? Denn das geht nicht. So eine Geschichte kann man nicht in der Bibel bringen. Wieso? Weil wir haben vorher gelesen, Gott lässt Sünde nicht ohne Konsequenz, ohne das Gewicht einfach gehen. Was macht denn Jesus, wenn er sagt, ich verurteile dich nicht? Macht er Sünde ein? Ist das jetzt das neue Evangelium, was wir haben, wo Jesus predigt, was Jesus verkündigt, was Jesus verteidigt und sagt, nein, du kannst machen, was du willst. Du kannst einfach so sündigen, wie du willst. Ist gut. Ist das die Botschaft des Christentums? Ist das, was wir darüber reden? Ist wirklich gesund? Nicht? Nein, das ist nicht der Fall. Und das hat doch in der Bibel geschafft, weil ich glaube, da wo Jesus steht, ziemlich bald wird der gleiche Ort sein, wo Jesus geschlagen wird. Er wird gekrönt mit der Drohne. Dorn. Das könntet ihr besser aussprechen. Könnt ihr nochmal sagen? Dornenkrone. Danke. Er wird gekrönt mit den Dornenkronen. Er wird gepeitscht, verurteilt. Seine ganze Kleider werden von ihm ausgezogen. Nackt, beschämt, von den Leuten gestellt. Gleich an dem Ort, wo er jetzt ist, unter der Treppe vom Tempel, werden die Leute ihn auslachen. In das Gesicht spicken. Und schreien, kreuzige ihn. Er weiß, es geht nicht lang mehr, dass er trägt tatsächlich die Schuld für diese Frau. Es geht nicht lang, dass er wird genau an dem Ort stellen, wo sie jetzt steht, und alles von sie auf sich nehmen. Ja, Sünd muss bezahlt werden. Sünd bleibt nicht klein, bleibt nicht ohne Zahl. Aber Jesus weiß in dem Moment, ich zahle den Sünd für dich. Gerade an dem Ort, wo eigentlich du sollst sterben, werde ich verurteilt zum Sterben. Gerade da wird mein Blut ausgossen. So viel gepeinscht, dass der Boden wäre voll mit seinem Blut von ihrer Schuld. Und so kann Jesus sagen, du musst nicht perfekt sein, du musst jetzt nicht Gott das richtig machen. Ich verurteile dich nicht. Aber Jesus stoppt nicht da, sondern geht weiter und sagt, ich verurteile dich auch nicht. Ich nehme die Verurteilung auf mich. Denn du kannst gehen, aber sündige nun nicht mehr. Und das ist die Gnade. Gnade nimmt die Schuld weg und die Wahrheit zeigt uns einen neuen Weg. Jesus gibt ihr eine Chance. Eine Chance, ein anderes Leben. Eine Chance, ein neues Leben anfangen. Eine Chance, ich habe jetzt die Schuld auf mich genommen, aber sündige nicht mehr. Es heisst nicht, dass geh machen, was du willst. Geh ist easy, du bist frei. Sondern geh und sündige nicht mehr. Und ich glaube auch da, die Frau, ihre Leben war ganz anders. Das Worship, du könnt schon euch vorbereiten. Ich werde dann mit dem Gebet abschließen und wir können dann gleich einsteigen im Lobpreis. Jesus spricht Sünde nicht klein. Aber Jesus schaut auf das Kreuz, wo er selber wird auf der Kreuz hängen, von unserer Schuld, von unserer Sünde. Jesus gibt ihr eine Chance. Und ich würde mir gerne vorstellen, im Himmel die Frau sehen. Das würde ich so gerne sehen. Die Frau im Himmel. Und ich hoffe, sie hat wirklich nur mehr gesündigt. In dieser Masse. Dass sie hat Jesus gefolgt. Und ich glaube, nach so einem Erlebnis, wo eigentlich du weißt, ich soll sterben. Ich muss sterben. Das geht nicht anders. Und der Jesus hat mich freigesprochen. Wie kannst du wieder anders leben? Mit so einer Gnade. Lass uns beten. Und mit dem Wissen, dass Jesus uns sagt, ich verurteile dich nicht. Komm, steh auf und geh einen neuen Weg mit mir. Ein sündloser Weg, ein Weg, wo du bewusst täglich auf mein Kreuz schaust, den Sünden bekennst und sauber mit mir lebst. Ich will noch beten, bevor wir im Lobpreis einsteigen. Jesus, wir können uns nicht vorstellen, was du für uns auf Kreuz gemacht hast, für jeden von uns. Es tut mir persönlich leid, wenn ich selber so ein klein geredet habe, klein gemacht habe, nicht richtig gehandelt habe. Es tut mir leid. sondern ist nie klein. Merci, dass du auch konfrontierst und bezahlst. Jesus, wir wollen wieder unsere Sünde bekennen, unsere Fehler, unsere schlechten Gedanken, unser Herz bei dir reinigen. Ich bitte, Jesus, schenke ein reines Herz. Merci, dass dein Gnade gross ist. Aber dein Blut ist kostbar. Danke, dass in diesen paar Wochen du tust uns immer wieder daran erinnern, wie wertvoll, wie kostbar dein Blut ist, das von uns ausgegossen hat. Wir loben und preisen dich, wir lieben dich für das, was du auf Kreuz für uns gemacht hast. Hilf uns täglich, sündlos zu leben. Hilf uns täglich, mit einem reinen Herz zu leben. Amen.